SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Der Exodus aus Syrien. Unterdessen sind über 4 Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Ihr Elend wird immer größer. Banker und Rohstoffhändler erhalten weniger hohe Boni. Und das reißt Löcher in die Staatskasse. Trotz leichtem Aufschwung in den Industriestaaten bleibt die Arbeitslosigkeit hoch. Sehr hoch. Und um eins, selbstgemacht. Das Motto unserer Sommerserie ist bei der Köchin und Selfmade-Unternehmerin Annemarie Wildeisen durchaus wörtlich zu verstehen.
Mich dunkelt Fertigprodukte sehr viel teurer, als wenn man etwas selber macht.
Heute zeigt uns Annemarie Wildeisen ihre Küche und sagt, welche Speisen man unbedingt selber machen muss. Im Studio sind Brigitte Kramer und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Die Zahl der syrischen Flüchtlinge steigt weiter an. Bisher sind bereits mehr als 4 Millionen Menschen vor dem Bürgerkrieg ins Ausland geflohen. Das sind 1 Million mehr als vor 10 Monaten, wie das Flüchtlingshilfswerk der UNO mitteilt. Kein anderer Konflikt in den letzten 25 Jahren habe mehr Menschen in die Flucht getrieben als der syrische Bürgerkrieg. Die meisten Flüchtlinge haben in den Nachbarländern Schutz gesucht. Nach UNO-Angaben versuchen aber auch immer mehr Syrer, nach Europa zu gelangen. Der Weltfußballverband FIFA hat den früheren Spitzenfunktionär Chuck Blazer lebenslänglich gesperrt. Er darf also keine Tätigkeiten im Fußball mehr ausüben. Das teilte die FIFA mit. Blazer habe in seinen unterschiedlichen Positionen wiederholt gegen Regeln verstoßen, hieß es in der Begründung. Der US-Amerikaner ist eine Schlüsselfigur im aktuellen Bestechungsskandal. Er war unter anderem langjähriges Mitglied der FIFA-Exekutive. Blazer hatte vor der US-Justiz gestanden, Bestechungsgelder angenommen zu haben und fungierte danach auch als Informant der Behörden. Thailand hat 90 Uiguren nach China abgeschoben. Nach Angaben der thailändischen Regierung waren die Uiguren letztes Jahr illegal aus China eingewandert. Sie waren vor den Unruhen in der Provinz Xinjiang geflohen. Menschenrechtsorganisationen kritisierten Thailand für die Abschiebung. In China drohe den muslimischen Uiguren Misshandlung und Folter. Die chinesischen Behörden halten viele Uiguren für Separatisten und machen sie für Anschläge verantwortlich. Die Fluggesellschaft Edelweiss Air baut ihr Angebot aus. Gegenüber der Handelszeitung sagte Edelweiss-Chef Bernd Bauer, 2017 übernehme die Airline von der Schwestergesellschaft Swiss 3 Langstreckenflugzeuge. Zudem würden 350 bis 400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Edelweiss Air verfügt derzeit über 5 Flugzeuge für die Kurz- und Mittelstrecke sowie über 2 Langstreckenflugzeuge. Sie beschäftigt insgesamt 560 Mitarbeiter. Die Pensionskasse des Kantons Zürich, BVK, erhöht Anfang 2017 die Beiträge der Arbeitnehmerinnen und Nehmer. Gleichzeitig senkt sie die Zinsen für die sogenannten Rentenumwandlungssätze. Diese bestimmen, wie viel des angesparten Kapitals jährlich als Rente ausbezahlt wird. Die BVK schreibt, sie habe handeln müssen, weil die Menschen immer älter würden und das Zinsniveau rekordtief sei. Mit Bern warnt ein weiterer Kanton vor erhöhter Waldbrandgefahr. Weil es weiterhin heiß und trocken bleibe, könne es besonders vom Seeland über den Jura-Südfuss bis in den Oberaargau leicht zu brennen beginnen. Auch stark betroffen sei die Sonnenseite von Thun und Brienzer See bis ins Gadmental, warnt die bernische Volkswirtschaftsdirektion. Zigaretten und Zündhölzer sollten nicht achtlos weggeworfen werden. Feuer sei nur in den fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt. Auch andere Kantone haben bereits Warnungen herausgegeben. Schon einen Schritt weiter gegangen sind die beiden Basel, Solothurn, Waadt und Wallis. Sie haben ein Feuerverbot erlassen. Dieses gilt im Wald und in Waldesnähe. Fast 10 Millionen Kilometer auf dem Velo, so viel haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der diesjährigen Aktion «Bike to Work» zurückgelegt. Gemäß Pro Velo Schweiz fuhren landesweit 52.500 Personen im Mai und Juni mit dem Velo zur Arbeit, so viele wie noch nie. Die Betriebe, die sich an Bike to Work beteiligten, konnten dieses Jahr erstmals entscheiden, ob sie statt einem 2 Monate an der Aktion mitmachen. Mehr als ein Drittel der Betriebe entschied sich gemäß Mitteilung für den längeren Zeitrahmen. Das Wetter, heute wird es immer sonniger, nur an den Bergen der Zentral- und Ostschweiz hat es einige zähere Wolken. Morgen ist es praktisch wolkenlos und es gibt viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen heute in der Deutschschweiz auf 23, in der Romandie auf 28 und im Süden auf 30 Grad.
SRF Verkehrsinfo von 12.36 Uhr. In der Ostschweiz Vorsicht auf der A1 Richtung Zürich. In Höhe Matzingen befinden sich Gegenstände auf der Fahrbahn. Und in Graubünden Vorsicht auf der A13 Richtung San Bernardino. Zwischen Chur Süd und Reichenau besteht Gefahr durch ein Pannenfahrzeug auf dem linken Fahrstreifen. Kein anderer Konflikt hat in den letzten Jahrzehnten so viele Menschen zu Flüchtlingen gemacht wie der Bürgerkrieg in Syrien. Über 4 Millionen Menschen sind in die Nachbarländer geflohen. Ihre Not zu lindern wird immer schwieriger. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Es sind Verhältnisse, die wir uns hier gar nicht richtig vorstellen können. Libanon hat einen Viertel der Fläche der Schweiz und gut 4,5 Millionen Einwohner. Dieser Zwergstaat hat bisher fast 1,2 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen und ist damit komplett überfordert. Viele Schutzsuchende finden kein wirklich taugliches Obdach. Kinder müssen arbeiten oder betteln und können keine Schule besuchen. Libanon kontrolliert seine Grenze inzwischen viel strenger, sodass die syrischen Flüchtlinge vermehrt Richtung Türkei ausweichen. Dort befinden sich 1,8 Millionen Syrerinnen und Syrer. Viele von ihnen in Flüchtlingslagern, zusammengepfercht in Zelten, im Sommer drückender Hitze ausgesetzt, im Winter der Kälte. In den Lagern haben die Flüchtlinge keine Aussicht auf eine Arbeit und keine Perspektive für die Zukunft. Weil zu wenig Geld zur Verfügung steht, musste das Welternährungsprogramm bereits die Essensrationen reduzieren. Das UNHCR braucht für die Hilfe in Syriens Nachbarländern bis Ende Jahr 5,5 Milliarden Dollar. Aber bisher ist nur knapp ein Viertel davon zusammengekommen. Weil sich die Situation der syrischen Flüchtlinge in den Nachbarländern zunehmend verschlechtert, versuchen immer mehr von ihnen, nach Europa zu gelangen. Dort redet man zwar über die Aufnahme von mehreren tausend Flüchtlingen aus Syrien, tut sich aber schwer mit einer gerechten Verteilung auf die einzelnen Länder. 270.000 Syrerinnen und Syrer haben bisher in europäischen Ländern einen Asylantrag gestellt. Das ist ein Bruchteil der gesamten Flüchtlingszahl, vor allem wenn man bedenkt, dass zu den 4 Millionen Flüchtlingen in Libanon, der Türkei, Jordanien und Irak noch 7 Millionen dazukommen, die innerhalb Syriens an einen anderen Ort fliehen mussten.
Christoph Wüthrich und hier nochmals eine Verkehrsmeldung. SRF Verkehrsinfo von 12.38 Uhr. Achtung, Falschfahrer. Auf der A2 Chiasso-Gotthard im San Salvatore-Tunnel. Achtung, Ihnen kommt ein Falschfahrer entgegen. Nicht überholen, Vorsicht auf beiden Richtungsfahrbahnen. Sie hören Rendezvous bis um 1 mit diesen weiteren Themen. Das Kandidatenkarussell bei den US-Republikanern füllt sich.
And I'm running for president of the greatest country in the world, the United States of America.
I'm Ben Carson and I'm a candidate for president of the United States.
This morning I announce I am a candidate for the Republican nomination for president of the United States.
Da verliert die Basis glatt den Überblick. Dann eine Mehrheit der Australierinnen und Australier wäre für die Homo-Ehe, aber die Politik klemmt, mit Argumenten, die teils doch ziemlich abstrus anmuten. Und Schweizer Unternehmen wittern ihre Chancen auf gute Geschäfte in und mit Kuba. Jahrelang sind beim Bund die Einnahmen aus der Einkommenssteuer gesprudelt. Doch seit einigen Jahren ist Schluss mit dem Geldfluss. Warum, fragte sich das Finanzdepartement und hat die Sache analysiert. Gaudenz Wacker.
Die Schweizer Topverdiener haben in den letzten 2 Jahren deutlich tiefere Einkommen versteuert. Zu diesem Schluss gelangt das Finanzdepartement in seiner Analyse, erklärt Martin Dapp von der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
Dabei hat sich gezeigt, dass bei den sehr hohen Einkommen, das heisst steuerbaren Einkommen von über 1 Million Franken jüngst ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war.
Um über 30% brachen die Löhne der Einkommensmillionäre in einzelnen Kantonen ein, hält der Bericht des Finanzdepartements fest. Wie groß die Ausfälle beim Bund sind, lasse sich nicht beziffern, denn die Zahlen beruhen auf Angaben aus 6 Kantonen. Und da nur knapp 2'000 Personen 1 Million und mehr im Jahr verdienen, können schon Einzelfälle rasch ein Loch in die Kasse reißen. Doch Martin Dapp präzisiert:
Allerdings deuten die Zahlen auf einen generellen Rückgang der variablen Lohnkomponente hin. In den Rückmeldungen der Kantone wurde denn auch Boni-Reduktionen im Finanz- und Rohstoffsektor als Ursache genannt.
Einen Rückgang bei den Boni im Jahr 2013 stellt auch eine nicht repräsentative Lohnumfrage des Schweizerischen Bankpersonalverbands fest. Insbesondere seit der Finanzkrise seien die Boni bei Bankern und Rohstoffhändlern zurückgegangen, beobachtet Stefan Hostetler. Er ist Vergütungsexperte bei der Strategieberatung HCM Hostetler & Company.
Es ist sicher korrekt, dass die Boni in diesen beiden Branchen speziell auch unter Druck gekommen sind. Die Performance der Firmen war auch sehr unterschiedlich und in den Chefetagen hat man sich auch sehr gut überlegt, auf welcher Form man Bonus und wenn überhaupt auszahlen sollte.
Dazu gehört, Banken haben komplexere Bonusmechanismen entwickelt. Ein Bonus soll stärker vom längerfristigen Erfolg abhängen, statt kurzfristig gefährliche Anreize zu setzen. Der Vergütungsexperte spricht von Langfristboni.
Da wurden Beträge immer mehr in die Zukunft verschoben, was natürlich bedeutet, dass zurzeit weniger versteuert wird, aber dann am Schluss, wenn eben die Auszahlungen erfolgen, entsprechend mehr oder weniger Steuern bezahlt werden.
Für die Bundeskasse bedeutet das, sind Banker und Rohstoffhändler über mehrere Jahre hinweg erfolgreich, könnten in Zukunft die Steuereinnahmen wieder kräftiger sprudeln. Natürlich sind schmalere Boni nicht der einzige Grund für die Stagnation bei der direkten Bundessteuer. Bis 2012 spielten vor allem die Unternehmenssteuerreform 2 und Steuererleichterungen für Familien eine Rolle. Auch Finanzkrise und Frankenstärke wirkten negativ. Doch wie üppig die Lohnabrechnungen der Einkommensmillionäre ausfallen, hat durchaus einen Effekt. Die 2000 Topverdiener zahlten 2012 rund 500 Millionen Franken Steuern.
SRF Verkehrsinfo von 12.43 Uhr. Achtung, Falschfahrer. Auf der A2 Chiasso Gotthard zwischen Melide und Lugano Süd kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Düster, düster ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt der Industrieländer. Obwohl sich die Weltwirtschaft insgesamt leicht erholt hat, sind noch immer 42 Millionen Menschen in den entwickelten Ländern ohne Stelle. Die Finanzkrise von 2008 hinterlässt ihr hier immer noch Spuren. Das zeigt der neueste Bericht der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Maren Peters von der SRF Wirtschaftsredaktion: Arbeitslosigkeit ist leider kein neues Problem. Was ist denn das Auffälligste am jüngsten Bericht?
Ja, das ist vor allem die Tatsache, dass auch 7 Jahre nach der Finanz- und Wirtschaftskrise die Arbeitslosigkeit noch deutlich höher ist als vor der Krise. Der Arbeitsmarkt, der habe sich zwar erholt, aber die Erholung, die sei noch zu schwach, schreiben die OECD-Ökonomen. Und außerdem gibt es unter den neuen Jobs, auch das eine Erkenntnis, neuen Jobs, die geschaffen werden, immer mehr Teilzeitjobs, viele davon schlecht bezahlt. Was auch ins Auge fällt im neuesten Bericht: die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist deutlich gestiegen seit der Krise. Einer von 3 Arbeitslosen in den OECD-Ländern, also den Industrieländern, ist schon mehr als 1 Jahr ohne Arbeit. Und schlimmer noch, deutlich mehr als die Hälfte der Langzeitarbeitslosen hat sogar schon seit mehr als 2 Jahren keine Beschäftigung.
Welche Länder sind denn vor allem von der Arbeitslosigkeit betroffen?
Das sind vor allem die Länder der Euro-Region mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenrate oder Quote von mehr als 11%. Zum Vergleich, damit man das einordnen kann, der OECD-Durchschnitt, der liegt bei gut 7%, die Schweiz viel, viel besser, nur bei gut 3%. Diese hohe Quote in der Eurozone, die geht vor allem zurück auf die prekäre Lage in vielen südeuropäischen Staaten, also Griechenland, Spanien oder Portugal.
Gerade aus diesen Ländern wissen wir, dass die Jugendarbeitslosigkeit hoch ist, nach wie vor.
Ja, das ist leider so und das gilt vor allem für südeuropäische Länder wie Griechenland oder Spanien. Da ist mehr als die Hälfte aller Jugendlichen ohne Arbeit. In Italien sind es noch weit mehr als 40%, also wirklich erschreckende Zahlen. Was erschwerend noch hinzukommt, viele der Jugendlichen, die haben weder Arbeit noch sind sie in irgendwelchen Bildungseinrichtungen. Je länger sie ohne Arbeit sind, desto schlechter qualifiziert sind sie also, desto schlechter sind ihre Chancen, den Einstieg in den Arbeitsmarkt jemals zu finden. Was dann droht, ist klar, diese Jugendlichen, die können auf Dauer in der unteren Stufe der Einkommensskala hängen bleiben. Da droht also eine Lost Generation.
Immer mehr Langzeitarbeitslose bei den Jugendlichen, aber auch bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Was sind die Folgen?
Ja, bei den Langzeitarbeitslosen ist es so, schreibt die OECD, viele hätten es inzwischen aufgegeben, überhaupt einen Job, eine Arbeit zu suchen, weil ihnen die Motivation fehlt. Damit dürfte es schwieriger werden, die Arbeitslosigkeit insgesamt zu senken, also auch auf längere Sicht zu senken. Andere suchen sich zwar Arbeit, die aber weit unter ihren Qualifikationen liegt, um überhaupt etwas zu haben. Oft sind das auch schlecht bezahlte Teilzeitstellen. Das könnte insgesamt den Trend der Einkommensungleichheit verändern, mahnt die OECD, ein Trend, den wir ja sowieso schon kennen aus vielen Ländern.
Die OECD mahnt, gibt sie denn auch Empfehlungen ab, wie die prekäre Situation zu verbessern ist?
Ja, das macht sie. Die Organisation, die empfiehlt den Regierungen, bessere Brücken zu bauen zwischen offenen Stellen und Arbeitssuchenden und außerdem, und auch das ist nicht ganz neu, mehr in Bildung zu investieren, weil das ja ein wichtiger Faktor für die Arbeitsmarktfähigkeit sei und gerade auch drauf zu schauen, dass Qualifikationen nicht verloren gingen, wenn gut Qualifizierte für einige Zeit in schlechteren Jobs untertauchen oder unterkommen, damit sie so ihre Chancen erhalten, wieder bessere Jobs zu finden und damit auch wieder bessere Einkommen.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. In der Ausmachung um die Nachfolge von US-Präsident Barack Obama sind die Karten bei den Demokraten gemischt. Hillary Clinton ist klare Favoritin. Auch wenn sie in den letzten Wochen innerhalb von der Partei etwas mehr Konkurrenz bekommen hat. Ganz anders bei den Republikanern. Viele Kandidaten, kein Favorit. Aus Washington, Bert Soltermann.
Keine Woche ohne einen neuen Aspiranten.
And I am running for president of the greatest country in the world, the United States of America.
Der indischstämmige Gouverneur Bobby Jindal aus Louisiana will für die Republikaner ins Weiße Haus.
I'm Ben Carson and I'm a candidate for president of the United States.
Ben Carson, pensionierter Spitzenmediziner und einziger Afroamerikaner, möchte es ebenfalls.
This morning I announce I am a candidate for the Republican nomination for president of the United States.
Auch George Pataki, früher Gouverneur vom Staat New York, will es nochmals wissen. Und sie sind nicht die einzigen. Da sind Ted Cruz, Rand Paul, Marco Rubio, Jeb Bush, Rick Perry, Carly Fiorina, Chris Christie, Lindsey Graham, Mike Huckabee, Rick Santorum, Donald Trump und wohl auch noch Scott Walker und John Kasich. Man kann sie in einem Atemzug fast gar nicht aufzählen. Und merken kann man sich die vielen Namen sowieso kaum. Eine kleine Straßenumfrage in Washington, in jener Stadt also, die von nichts anderem als von Politik lebt und es wissen müsste.
Do you know who is running for president on the GOP side?
To a certain extent.
Ja, so ungefähr habe er eine Ahnung, sagt Steven und fügt dann an, mit Namen habe er es nicht so.
What's the billionaire guy? Not the medical director. I can't think of his name right now. It's too hot, sorry.
Wie heißt der Milliardär nochmal? Und dieser Arztdirektor? Sorry, das Wetter ist zu heiß, entschuldigt sich Marcus. Jennifer weiß auch keinen Namen.
16 Republicans and 5 Democrats, I think.
Aber die Zahlen bekommt sie richtig hin. Alles in allem am Ende wohl 15 Kandidaten und eine Kandidatin. So viel Auswahl gab es bei den Republikanern in einem Vorwahlkampf noch nie. Kein Problem, beruhigt Mark Hemingway, Autor beim konservativen Blatt The Weekly Standard.
I think it's great. I mean, it shows that there's a real diversity of opinion and then there's a strong party where there's lots of.
Großartig sei das. Der Beweis, dass wir eine vielfältige und starke Partei sind, mit verschiedenen Strömungen und Kandidaten, die alle das Zeug zum Präsidenten hätten.
The legitimate claim to saying that they can be president.
Andere Experten sehen den Großandrang der Kandidaten jedoch nicht nur positiv. In Erinnerung ist noch immer, wie es vor 4 Jahren zu einem langen, parteiinternen Abnutzungskampf kam, der dem Obama-Team erst noch viel Schmutz lieferte für die Endausscheidung gegen Mitt Romney. Was, wenn das interne Hickhack wieder kein Ende nimmt? Die vielen Kandidaten verursachen aber auch praktische Probleme, zum Beispiel ab August bei den Fernsehdebatten. 16 Personen auf einer Bühne, kann da überhaupt eine Diskussion entstehen? Der Sender CNN will die Gruppe in zwei Sendungen aufteilen, Fox News nur jene 10 Kandidaten zulassen, die in den Umfragen am besten abschneiden.
I think that's a relatively fair cut-off.
Eine solche Triage ist für Mark Hemingway ein fairer Kompromiss. Keinesfalls widersprechen Kandidaten wie Carly Fiorina oder Lindsey Graham, die in Umfragen nur auf ganz wenige Prozente kommen. Die Parteimitglieder, nicht die Fernsehsender, sollten den republikanischen Präsidentschaftskandidaten küren, fordert Graham. Andere Kandidaten mit weniger Chancen versuchen mit allen Mitteln aufzufallen. Multimilliardär Donald Trump dank xenophoben Bemerkungen. Viele Mexikaner seien Vergewaltiger, posaunte er in die Mikrofone. Und
«I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico pay».
An der Grenze zu Mexiko werde er auf Kosten der Mexikaner eine dicke Mauer errichten lassen, damit keine illegalen Immigranten mehr in die USA kommen könnten. Mit solchen Aussagen hat Trump in den Umfragen zugelegt und seine Chancen erhöht, im Vorwahlkampf eine prominentere Rolle zu spielen. Nicht auszuschließen, dass weitere republikanische Kandidaten zu ähnlichen Taten schreiten werden, um aus der Masse herauszustechen.
Aus den USA der Bericht von Bert Soltermann. Eine Frage müssen die Republikaner in den USA im Vorwahlkampf nicht mehr beantworten, ob sie für oder gegen die gleichgeschlechtliche Ehe sind. Die Antwort hat kürzlich das oberste Gericht gegeben. Homo-Ehen sind erlaubt. Noch nicht so weit ist man in Australien. Dort ist die Ehe für Homosexuelle politisch noch immer höchst umstritten, obwohl sich die Bevölkerung ihre Meinung längst gemacht hat. Urs Welterlin berichtet.
Tom Sebo ist 26 Jahre alt. Eigentlich ist er Journalist, doch momentan hat er genug vom Tagesgeschäft. Er will Autor werden. In einem Heimwerkerladen in einer Landstadt südlich von Sydney verkauft er Nägel, Schrauben und Blumentöpfe. Ein Job halt. Seine Leidenschaft liegt woanders. Seine Leidenschaft ist Gerechtigkeit.
I don't think that you can have a situation where you say there's one set of laws if you're gay and there's another set of laws if you're straight.
Er glaube, dass es ein Gesetz für alle geben soll und nicht eins für Homo und eines für Heterosexuelle. Sebo ist typisch für die Art und Weise, wie die Debatte um die sogenannte Homo-Ehe derzeit in Australien geführt wird. Es geht zwar um Rechte für Schwule und Lesben, aber eigentlich geht es um gleiche Rechte für alle. Ja, er selbst sei schwul, sagt Tom, aber das sei eigentlich nebensächlich.
I think for me it's more than that. It's more than self-interest. You know, I'm not actively campaigning because I'm trying to get married.
Für ihn sei es mehr als Selbstinteresse. Er setze sich nicht aktiv für die Sache ein, weil er heiraten wolle. Wenn die Umfragen stimmen, spiegelt Tom Sebo die Meinung der Mehrheit der Australierinnen und Australier wider. 70% sind dafür, dass gleichgeschlechtliche Paare genauso heiraten können sollen wie Mann und Frau. Obwohl sie ihre Partnerschaft eintragen können und auch Rechte haben, sind viele im Alltag diskriminiert. Etwa, wenn die Polizei bei einem Todesfall den Lebenspartner nicht als solchen anerkennt oder wenn Kinder aus einer früheren Ehe mit im Spiel sind. Trotz dieser scheinbar überwältigenden Mehrheit von Befürwortern hapert es auf höchster Ebene. In den kommenden Wochen wird eine Vorlage zur Anerkennung der Homo-Ehe im Parlament debattiert. Konservative Kreise und christliche Organisationen setzen alles daran, dass Premierminister Tony Abbott den Abgeordneten seiner Regierungspartei keine Gewissensabstimmung erlaubt. Denn immer mehr konservative Politiker sind dafür. Unter dem Westminster-Regierungssystem müssen sie aber mit der Partei stimmen, wenn diese das so will. Die Gegner der Gleichberechtigung haben einen immer schwierigeren Stand. Sie verteidigen ihre Position mit immer wilderen Argumenten. Jüngst meinte Landwirtschaftsminister Barnaby Joyce, ein Ja zur Homo-Ehe könnte den Export von Lebensvieh ins benachbarte Asien negativ beeinflussen. Denn dort habe man kein Verständnis für solche, Zitat, Dekadenz. Solche Aussagen machen es Jungen gerade in den konservativen Landgebieten schwer, sich zu ihrer Homosexualität zu bekennen. Aber es sei schon viel besser geworden in den letzten Jahren, sagt Tom Sebo.
It's hard to reconcile their sexuality with coming out and telling their friends, even though realistically Your friends aren't going to have a problem with it.
Es sei für viele hart, sich zu ihrer Sexualität zu bekennen und es ihren Freunden zu sagen, obwohl die Freunde in der Regel kein Problem mehr damit hätten. Für Befürworter wie Tom Sebo ist es nur eine Frage der Zeit, bis gleiche Rechte für Mann und Mann und Frau Realität sind. In der Zwischenzeit reisen australische Heiratswillige in großer Zahl ins Nachbarland. Neuseeland hat vor 1,5 Jahren Homosexuellen das Heiraten erlaubt.
They had this big, ridiculous debate and finally got passed. And then everyone just moved on with their lives.
Auch dort habe man vor der Abstimmung eine lächerliche Debatte geführt. Dann wurde das Gesetz angenommen. Seither sei das Thema kein Thema mehr. Das Leben sei ganz normal weitergegangen.
SRF Verkehrsinfo von 12.55 Uhr. Entwarnung Falschfahrer auf der A2 Chiasso Gotthard zwischen Melide Bissone und Lugano Süd in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass die Strecke wieder normal befahren werden kann. Auf Kuba herrscht Aufbruchsstimmung. Die USA haben das Land von der Liste der Terrorländer gestrichen. Die Banken dürfen wieder mit Kuba geschäften. Und in ein paar Tagen eröffnen die USA in Havanna nach über einem halben Jahrhundert wieder eine Botschaft. Der historische Wendepunkt in Kuba bietet auch Schweizer Firmen Chancen. Sie wollen von der Öffnung profitieren. Manuel Rentsch.
Eine der Firmen, die sich für Kuba interessiert, ist die Immobilienentwicklungsfirma Tocororos aus Zürich. Das Unternehmen will in Kuba mehrere Hotels bauen und im Norden des Landes an der Küste eine neue Stadt entwickeln. Firmenchef Christoph Kellenberger.
Wir schlagen vor, eine Art Green City zu entwickeln, eine Stadt, die autark funktioniert, die eigentlich die Stadt des 21. Jahrhunderts für Kuba sein könnte. Spannend daran ist, dass das in einer Sonderwirtschaftszone geschieht. Rund 450 Quadratkilometer ist diese Zone groß und ein Teil davon möchten wir an einer Bay als neue Stadt entwickeln.
Die neue Stadt wäre zunächst für den Tourismus und für neue Firmen gedacht, später auch für normale Wohnungen. Kuba biete ein großes Potenzial, ist Christoph Kellenberger überzeugt, so auch in Havanna. Mitten im Herzen der Hauptstadt plant die Regierung ein Milliardenprojekt. Der Hafen soll umgebaut, alte Industrieanlagen sollen abgerissen und neue Gebäude erstellt werden. Daraus soll eine weitere Sonderwirtschaftszone entstehen, in welcher sich ausländische Firmen zu besseren Konditionen ansiedeln können. Ein gigantisches Projekt, das auch in der Schweiz interessiert.
Konkret haben wir auf der einen Seite jetzt mit den kubanischen offiziellen staatlichen Stellen Kontakt aufgenommen und eine Skizze vorgelegt, wie so eine Entwicklung eines ganzen Stadtteils vonstatten gehen könnte. Da möchten wir eigentlich dabei sein.
Dabei sein bei der Planung und bei der Finanzierung. Die Annäherung zwischen Kuba und den USA könnte in den nächsten Jahren große Investitionen auslösen. Investitionen in die Infrastruktur. Kuba braucht Straßen, Gebäude, Strom, Internet und so weiter. Auch die Schweiz ist vermehrt an Kuba interessiert, das sagt Thomas Kopp von der Handelskammer Schweiz-Kuba.
Das Interesse hat zugenommen. Wir sehen das schon seit letztem Dezember, wo ja diese Öffnung angekündigt wurde nach dem Treffen von Obama und Raul Castro. Da spüren wir eine Zunahme von Anfragen und wir haben auch Mitglieder, die sich neu bewerben und wir betreuen auch mehr Projekte in diesem Bereich.
Einer, der bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert mit Kuba Geschäfte macht, ist Heinrich Villiger. Er importiert Zigarren von der Insel. Die Sonderwirtschaftszone im Norden des Landes weckt das Interesse des Zigarrenimporteurs.
Weil wir ja von Kuba sehr viel Rohmaterial importieren, bestünde auch die Möglichkeit, das vor Ort zum Teil schon zu verarbeiten. Also wir haben eine Absichtserklärung eingegeben, einfach mal, dass wir zu dem sagen, dass wir Interesse haben. Jetzt müssen wir sehen, was zurückkommt.
Heinrich Villiger prüft zwar auf der Insel neue Projekte, warnt aber gleichzeitig auch vor zu hohen Erwartungen. Es brauche alles sehr viel Zeit, es gebe auch auf Kuba keine Wunder.
Was jetzt passiert, es sind sehr kleine Schritte. Ich sage immer, was eigentlich bis jetzt gemacht worden ist, ist mehr oder weniger Kosmetik. Erleichterungen auf beiden Seiten und in kleinen Schritten wird es so langsam gelockert. Ich glaube nicht, dass es große, also Erdrutsche wird es in den nächsten Jahren, also in unmittelbarer Zeit keine geben.
Zwar sei das Kleingewerbe liberalisiert worden, die Schlüsselbetriebe hingegen, die würden nach wie vor von dem Staat kontrolliert. Die Verwaltung sei noch immer kompliziert, die Bürokratie lähmend und es brauche vor allem eines: viel Geduld.
Mit dem Bericht von Manuel Rentsch ist es genau eins geworden. Gleich heißt es bei uns auf SRF 1 und 4.
Selbstgemacht. Die Sommerserie im Rendezvous.
Diese Woche besuchen wir die Köchin Annemarie Wildeisen. Sie verrät uns das Rezept für ihren unternehmerischen Erfolg. Vieles entsteht auf dem Papier, aber klar, ohne Küche geht gar nichts. Und in die führt sie uns nach den Schlagzeilen mit Bettina Studer.
Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien haben 4 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Laut der UNO suchten die meisten in den Nachbarländern Schutz. Immer mehr Flüchtlinge versuchten aber auch, nach Europa zu gelangen. Weil er wiederholt gegen Regeln verstoßen hat, darf der frühere FIFA-Spitzenfunktionär Chuck Blazer keine Tätigkeiten im Fußball mehr ausüben. Der Weltfußballverband hat ihn lebenslänglich gesperrt. Blazer ist eine Schlüsselfigur im aktuellen Bestechungsskandal. Die Fluggesellschaft Edelweiss Air baut die Langstreckenflotte aus. 2017 übernimmt sie von der Swiss 3 Flugzeuge. Zudem würden 350 bis 400 neue Arbeitsplätze geschaffen, sagt Edelweiss-Chef Bernd Bauer im Handelsblatt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.